Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, der 26. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
8 Headlines zum Bundesligaspieltag.
Frisch gebackener Blindenfußballmeister, MTV Stuttgart-Kapitän Alex Fangmann im Interview.
Historischer UFC-Fight, Nurmagomedovs Sieg und Rücktritt aus Expertensicht. Dazu wie immer die Gewinner und Verlierer des Tages, ein sportliches Geburtstagskind.
Und ein Baseball-Match von epischen Ausmaßen.
Zu diesen Themen liefern wir euch wieder ganz, ganz viel Argumentationsfutter für den sportlich-verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine im Büro.
Und wir starten in die Sendung mit der Frage des Tages. Zwei Meinungen, je 40 Sekunden Zeit. Zur Frage nach seinem in Portugal aufgestellten Siegrekord. Nach seinen nun 92 Grand Prix-Siegen ist Lewis Hamilton jetzt größer als Michael Schumacher oder anders gefragt, ist er oder ist Schumi der greatest of all times, the God?
Ja, trotz dieses jetzt abgenommenen Rekords, ich würde mal ganz subjektiv sagen, für mich ist und bleibt es einfach Schumi der Größte. Also seine Rennen, die haben mich früher einfach begeistert. Ich bin auch nachts damals noch vor den Fernseher gezogen bei Hamilton. Da reicht mir mittlerweile die Zusammenfassung. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die Sichtweise des Alters nach dem Motto, früher, da war eh alles besser. Aber gucken wir einfach mal auf die nackten Zahlen. Also Siege hat Hamilton mehr. Mehr Poles hat Hamilton auch. Mehr Podestplätze auch. WM-Punkte, da hat Hamilton sogar doppelt so viele wie Schumi. Aber genau da sind wir beim Problem. Die Punktesysteme haben sich im Laufe der Jahre nämlich verändert, genauso wie das Regelwerk. Es gibt heute viel mehr Rennen als zu Schumis Hochzeit. Man kann einfach Fahrer verschiedener Epochen nicht seriös vergleichen. Vor allem vergisst man dann Fangio oder Senna bei so einem Vergleich. Wo wäre Senna denn statistisch, wenn er nicht in Imola gestorben wäre?
Ja, du meinst, es ist wie bei Pelé, Maradona und Messi. Das Ganze ist nicht vergleichbar, da bin ich bei dir. Oder Ali, Tyson, Klitschko im Boxen. Also, meine 40 Sekunden ab jetzt für Schumi. Sprich, der hat im Benetton nicht gerade das extrem dominante Auto bei der WM gehabt. 94, 95 waren die Williams eigentlich die viel stärkeren Autos. Und auch der Ferrari, da musste Schumacher erstmal mühsam dieses Auto siegfähig machen. Hamilton hat sich dagegen bei McLaren und bei Mercedes quasi in gemachte Nester gesetzt. Hat zwar teamintern oft härtere Konkurrenten als Schumi, die er schlagen musste, aber Schumi hatte wiederum eine ganze Horde namhafter Gegner wie Hill, Häkkinen, Villeneuve, Räikkönen, Alonso. Jetzt hat Hamilton also den numerischen Rekord. Macht ihn das zum größten aller Zeiten ein unfassbar guter Fahrer? Klar, ein würdiger Champion und ein großer Sieger auf der Straße. Hamilton ist der Größte seiner Zeit, das möchte ich sagen, aber er kommt nicht an Schumi ran. Für mich nicht.
Und was meint ihr? Wer ist der Formel-1-Goat? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331-298-5028. 0331-298-5028.
Ja, und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Guten Morgen, nee, Stand jetzt, ganz wichtig, und euren Namen, damit wir das Ganze zuordnen können.
Stand jetzt.
Aktuell.
Und zum Start in die Sendung lassen wir den 5. Bundesligaspieltag nochmals Revue passieren. Heute mal ein bisschen kürzer als sonst.
Was vom Spieltag übrig blieb, also sagen wir es mal heute in 8 Headlines.
Fangen wir an mit VfB gegen Köln. Ich würde sagen, als Headline Blitzstart, Blut und beide Punkten.
FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Trapp fand 6 Gründe für eine Überraschung. Eine dagegen, Lewandowski.
So sieht's aus. Gladbach zu Gast in Mainz. Da würde mir als Headline einfallen, nach Mailand vor Madrid, bei Gladbach war der Wille der Hit. Nach dem 1:2 und nach dem Rückstand sind sie zurückgekommen. Aber war ein bisschen, war reimig oder ich fress dich, aber trotzdem.
Ja, das macht ja nichts. Zum Montagmorgen darf das sein. Red Bull gegen Hertha. What the fuck? Leipziger nach Arbeitssieg weiter an der Spitze.
Der musste einfach sein. Witze mit Namen soll man ja eigentlich nicht machen, aber ich finde, sie passen immer wieder.
Ja, wenn man es liest, ist es ein bisschen einfacher, als es zu hören. Aber ich glaube, unsere geneigte, qualitativ hochwertige Hörerschaft hat es verstanden.
Natürlich. Alles Fußballexperten, die uns zuhören, die kennen natürlich die Aufstellung der Bundesligamannschaften hoch und runter. Und die haben sich ja auch Union Berlin gegen den SC Freiburg gesehen. Meine Headline dazu: Fans mussten, wir dürfen zu diesem Spiel schweigen.
Das Revierderby, BVB gegen Schalke. Wackeln im BVB-Sturm.
Ja, die armen Schalke, 21 Mal in Folge, jetzt schon nicht gewonnen. Mit der 21, da hätte ich auch noch eine Headline. Was für Serienfreunde aus den frühen 90ern. 21, Abstieg.
Ja, sehr schön. Wolfsburg gegen Bielefeld. Gibt es eigentlich nicht so richtig viel zu sagen. Das war ja das Spiel, bei dem wir uns getrost schlafen legen wollten, haben wir im Vorfeld gesagt. Und wenn man aufgewacht ist, fällt einem sofort ein, der Heimfluch ist weg, Horst.
Dabei war es Maxi Arnold, der das zweite Tor schoss, aber Wout Weghorst hat ja eben auch eins geschossen. Also von daher, man muss auch manchmal die Fakten so ein bisschen dehnen, um eine gute Überschrift hinzukriegen.
Natürlich. Aber genau, es ist ja kurz vor US-Wahl, US-Präsidentschaftswahl. Der macht es ja genauso. Der dehnt die Fakten ja auch, wie er es braucht. Lass uns kurz lernen von ihm.
Ja, wir können ja ein paar Fakten dazu dem Spiel auch nochmal sagen, weil das schon bemerkenswert war. Also die Wolfsburger in dieser Saison bis gestern überhaupt kein Tor im heimischen Stadion geschossen und auch gar keins kassiert. Also da ging es, glaube ich, zweimal 0-0 aus. Aber Wolfsburg darüber hinaus auch schon seit 8 Monaten ohne Heimsieg geblieben. Also da ist wirklich ein Fluch gewesen.
Der Stadionsprecher beim VfL Wolfsburg ist ein guter Freund von mir. Der wollte schon seine Stimme verkaufen. Er hat gesagt, das kann er im Moment in Corona-Zeiten sehr, sehr gut gebrauchen. Und offensichtlich schießt Wolfsburg zu Hause ja sowieso kein Tor. Er hat es nicht gemacht und jetzt hat es sich zum Glück ja doch gelohnt für ihn.
Gott sei Dank, da durfte er dann doch nochmal was rufen. Werder gegen Hoffenheim, was machen wir da?
Ja, flotter Beginn, flaues Ende.
Das passt irgendwie eigentlich fast zu unseren Überschriften.
Ja, das.
Aber so war es.
Okay, aber flotter Beginn, flaues Ende passt, glaube ich, aber auch zu ganz, ganz viel anderem, ne?
Ja, das stimmt. Das ist universell schon fast gültig. Aber der Spieltag ist ja auch noch nicht vorbei. Uns bleibt Stand jetzt eigentlich nur noch der Ausblick auf heute Abend: Bayern 04 gegen FC Augsburg.
Und was ihr da erwarten könnt, das hört ihr auf meinsportpodcast.de im Bulli-Special mit Julius Eid.
Der hat ganz viele Experten dann auch noch, mit denen er über die Spiele redet, eben auch einen Experten für das Spiel von heute Abend, das Montagsspiel in der Fußball-Bundesliga.
Interview.
Ja, jetzt haben wir einen frisch gebackenen deutschen Meister zu Gast. Alex Fangmann, der Kapitän vom blinden Fußball-Rekordmeister MTV Stuttgart. Am Samstag holten die Schwaben ihren 7. Titel und Alex war der Matchwinner mit allen 3 Toren beim 3:0-Sieg.
Gegen den FC St. Pauli. Alex, du hast als Fußballer schon einiges erlebt. Was waren deine ersten Gedanken jetzt am Samstag nach dem Schlusspfiff?
Ja, im ersten Moment war es einfach super, dass wir es geschafft haben, dass wir es tatsächlich so deutlich auch gestalten konnten. Hatte ich jetzt im Vorfeld nicht unbedingt mitgerechnet. Aber ja, der wichtige Moment war eben, dass die St. Paulianer den 8 Meter verschossen hatten. Das wäre nochmal knapp geworden, wenn es da das 2-1 gefallen wäre. Die hatten schon ja auch ihre Chancen, auch in der zweiten Halbzeit weiterhin offensiv mitgespielt. Aber dann spätestens natürlich nach dem 3-0, da war einfach klar, jetzt ist nur noch ein Abwarten bis zum Schlusspfiff. Und dann konnten wir auch noch unseren Spielern aus der zweiten Reihe ermöglichen, mitzuspielen, den Moment mitzuerleben, wenn der Abpfiff kommt, wenn klar ist, dass man Meister ist. Das hat mich sehr gefreut und vor allen Dingen auch erleichtert, ja.
Abgesehen von deinem Hattrick im Finale, was war in dieser Saison denn der Schlüssel für den Erfolg für euch?
Ganz wichtig war vor allen Dingen für uns dieses Jahr, dass wir nach dem Lockdown wieder in die Spur gefunden haben und uns früh zusammengefunden haben als Mannschaft. Alle hatten so viel Bock, wieder zu trainieren. Am Anfang natürlich noch mit den Abstandsregeln und dann wurde es ja immer ein bisschen einfacher. Und das hat uns als Team echt zusammengeschweißt. Hat dazu geführt, dass wir irgendwie alle mit sehr viel Lust und Elan an die Sache rangegangen sind und dann auch gerade im Laufe des Sommers Richtung Saison hin, dann Richtung Saisonstart zum Herbst, nochmal richtig Vollgas geben konnten. Und das hat man jetzt auch gemerkt. Wir sind alle verletzungsfrei durch die sehr kurze Saison gekommen, was ja auch von der Beanspruchung her nicht gerade wenig war. Aber einfach auch durch die Breite unseres Kaders konnten wir da gut auch wechseln. Und das hat uns, glaube ich, im Vergleich zu manch anderer Mannschaft auch ein bisschen gerettet, dass wir jetzt nicht nur auf 3-4 Stammkräfte hoffen konnten, sondern da am Finaltag mit 8 Spielern vor Ort waren und zwar nur 6 zum Einsatz gekommen sind, aber wir dann auch in Notfällen noch mehr hätten wechseln können. Und das stimmt mich auch für die Zukunft vor allen Dingen sehr positiv.
Wo rangiert dieser Titelgewinn für dich persönlich unter all deinen bisher schon gewonnenen Titeln?
Es ist zwar die 7. Meisterschaft, aber irgendwie fühlt sich dann irgendwie jede doch ganz individuell anders an. 2018 war es so, nach längerer Zeit mal wieder einen Titel zu gewinnen, einfach das geile Gefühl. Und jetzt waren wir eigentlich gut davon überzeugt, wie stark wir sind und konnten das auch auf alle Spiele übertragen. Haben wir in der Vorrunde nur gegen St. Pauli dann verloren gehabt, in einem sehr turbulenten Spiel. Aber uns war trotzdem bewusst, dass wir das aus eigener Kraft schaffen können. Und das hat sich dann auch so als Selbstbewusstsein mit ins Finale übertragen. Wir mussten nicht gewinnen, wir konnten. St. Pauli war eben die Mannschaft, die alles gewonnen hatte bis dahin. Das ist immer, finde ich, einen kleinen psychologischen Vorteil, wenn der Druck nicht gerade bei einem liegt. Und manch eine Berichterstattung hat ja auch so davon gesprochen, dass man nicht unbedingt mit uns rechnen müsste. Es war immer mehr so von Marburg und St. Pauli die Rede. Täuscht vielleicht so ein bisschen der 5. Platz vom letzten Jahr hinweg. Aber wir haben eine ganz gute Serie jetzt hingelegt mit unserem neuen Coach seit 2017. Erstmal 5., dann 1., dann 5., dann jetzt wieder 1. Muss nicht heißen, dass wir nächstes Jahr wieder unbedingt gerne 5. werden wollen, aber können wir gerne auch da oben bleiben. Ja, und das ist eben das Spezielle, dass dies Jahr die Voraussetzungen so schwierig waren für alle, dass man dann trotzdem unter diesen Bedingungen seinem Sport nachgegangen ist und das Optimum dann rausgeholt hat.
Wie hat sich denn die Corona-Pandemie auf den Blindenfußball und auf eure Meisterschaftsrunde direkt ausgewirkt?
Ja, die Auswirkungen durch Corona auf die Liga hat sich natürlich gerade auch am letzten Spieltag sehr deutlich gezeigt, dass einfach Spiel um Platz 5 und Spiel um Platz 3 ausgefallen ist. Durch schwierige Voraussetzungen, Beherbergungsverbote, einige Teams, die dann einfach auch mit wenigen Spielern nur noch anreisen konnten, weil einfach die Spielerdecke nicht dick genug war. Und das sind natürlich dann die Voraussetzungen für so eine Liga, die es schwierig macht. Wir haben es zum Glück noch irgendwie über die Bühne bekommen und glücklicherweise hatten die Finalisten keine Probleme damit. Und ja, ist auch klar, dass du, wenn du im Finale stehst, natürlich alles dran setzt, da hinzukommen und das auch auszutragen. Schließlich willst du den Titel holen. Es wird etwas anderes, wenn die Motivation nicht so hoch ist, um Spiel um Platz 5 oder 3 zu spielen. Aber es hat vor allen Dingen eben gezeigt, dass man unter diesen schwierigen Bedingungen irgendwie als starkes Team agieren muss. Mit ausreichend Spielern, Betreuern, Trainern, Guides arbeiten muss. Und wenn das eben nicht gegeben ist an den einzelnen Standorten, dann geht es ganz schnell nach hinten los, dann bröckelt das Haus zusammen. Und das ist eher so das, was mir jetzt keine Sorgen macht, aber woran alle arbeiten müssen, dass das nicht unbedingt mehr vorkommt. Das muss ja nicht unbedingt nur Corona sein, das können ja auch 3 Verletzungen sein in einem Team, die dann schnell dazu führen, dass die Mannschaften nicht antreten können. Und da müssen alle dran arbeiten, dass das solider wird, dass die Mannschaften größer werden, dass es mehr Spieler und Spielerinnen gibt, die fit genug sind, in der Liga zu spielen. Es dauert manchmal ein bisschen länger im Blindenfußball, bis die Leute so weit sind, weil einfach viel mehr trainiert werden muss und viel mehr erklärt werden muss im Blindenfußball. Und da muss investiert werden, also Zeit investiert werden, Manpower und das ist halt nicht immer an allen Standorten gegeben. Und da hoffe ich, dass alle nochmal drüber nachdenken, wie nachhaltig man agieren muss, um auch einer Liga oder auch langfristig den Sport vor Ort anbieten zu können. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass das eine Schlussfolgerung dieser schwierigen Saison ist.
Welche sportlichen Pläne und Hoffnungen hast du für die neue Saison, für das Jahr 2021?
Ja, wie ich gerade sagte, also die Voraussetzung fürs nächste Jahr, die kennt bisher keiner. Das ist alles unglaublich schwierig, überhaupt das zu planen. Es geht ja nicht nur uns so, das ist in vielen Sportarten, bei vielen Events so. Und da gilt es natürlich erstmal zu schauen, dass man sich einen Plan erstellen lässt oder einen Plan zusammen erstellt mit Ligaträgern, mit allen Teams. Und daneben aber auch gerade Sachen wie nachhaltiges Managen der Teams, wie nachhaltiges Trainingsangebot und so anspricht, damit das auch wirklich dann funktioniert, wenn eben spontane Absagen eintrudeln, wenn flexibel gehandhabt werden muss, was Termine angeht. Weil eins ist ja auch klar, dass nächstes Jahr alle Privatpersonen auch sehr, sehr viele Termine haben, solange das wieder möglich ist. Alles, was ausgefallen ist dieses Jahr, wird nachgeholt. Dann muss der Sport eben gucken, wo sein Platz ist. Und hoffe ich, dass der auf der Prioritätenliste nicht ganz so weit nach unten rutscht bei den meisten. Und um das so ein bisschen zu pushen, muss halt irgendwie auch wieder was angeboten werden. Und man kann natürlich nur durch Freundschaftsspiele, durch Tests auch heranwachsende Spieler so ein bisschen motivieren, sich für die Liga vorzubereiten. Und wenn sowas wieder mehr möglich ist, wenn da wieder Termine anstehen, nationale Turniere, internationale Geschichten, dann ist das natürlich was, womit man besser so ein Team bei Laune hält, um dann eben auch wieder ja, zu motivieren, für die Liga einzusteigen. Und das hoffe ich, dass es 2021 klappt, dass wir da eine Liga auf die Beine kriegen, die solide arbeitet, wo die Teams eben ganz sicher auch an allen Spieltagen dabei sind, wo Nachwuchsspielern auch in der Liga Zeit eingeräumt wird, sich zu entwickeln, einfach auch Spielpraxis zu bekommen. Ich glaube, da müssen alle noch mehr Augenmerk drauf legen, dass das ja vor Ort mehr gelebt wird und dann auch in der Liga praktiziert wird oder auch im Rahmen der Liga. Es gab jetzt ja auch die ersten Nachwuchsevents beim Spieltag oder eben auch dann für Spieler in der zweiten Reihe. Und sowas müssen wir weiter etablieren, dass eben der Unterbau größer wird, stabiler wird, dass da mehr nachrückt. Ich glaube, da sollten alle offener sein dafür und vor allen Dingen eben auch gucken, dass das eigene Team wächst. Das werden wir weiterhin machen, weil wir auch nicht alle jünger werden, zumindest die Hälfte der Mannschaft. Und sind aber auch ganz, ganz bewusst eben den Weg gegangen, dass wir auch ab und zu immer mal Spieler länger spielen lassen können und hoffen, dass das auch in Zukunft so gelingt. Ist natürlich auch bei uns schwierig, weil einfach auch selbst ein 8-Mann-Kader, 9-Mann-Kader sehr brüchig sein kann, wenn ein, zwei Leute irgendwie wegen Ausbildung, Schule, Studium, Beruf einfach den Standort wechseln. Da muss man natürlich gucken, dass man die trotzdem dabei behält.
Alex Fangemann, Kapitän und dreifacher Finaltorschütze für den MTV Stuttgart. Vielen Dank, Alex, für das Interview und natürlich alles Gute für die neue Saison und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn.
Ja, danke Malte, bis bald.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages, der Giro d'Italia. Der hatte zwar unter dem Coronavirus ordentlich zu leiden, auch sind früh die eigentlichen Favoriten ausgestiegen, doch der Giro, der entschädigte mit einem unglaublich spannenden Rennen über diese drei Wochen. Vor dem abschließenden Zeitfahren gestern war Jay Hindley von Sunweb und Tao Geoghegan Hart quasi gleich auf an der Spitze. Die Entscheidung fiel dann buchstäblich in letzter Minute. Hart entriss Hindley doch noch den Gesamtsieg. Zwei zunächst nur Domestiken werden am Ende zu Topfahrern und wir finden das ziemlich top.
Unser Flop des Tages, das sind die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim. Zweimal wurden die bisher deutsche Meisterinnen, aber in dieser Champions-League-Saison, das scheint für sie, also wirklich, da stehen sie auf verlorenem Posten, zumindest stand jetzt auch gegen CSM Bukarest, setzte es eine krachende 22:32 Niederlage. Nach 6 Spielen ist Bietigheim damit weiter punktlos und Tabellenletzter in der Champions-League-Gruppe A.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert ein ehemaliger Torhüter des FC Bayern München seinen 62. Geburtstag. Happy Birthday, Walter Junghans. Ihn hatten seine Reaktionsschnelligkeit und seine Blitzaktionen auf der Linie immer ausgezeichnet.
Probleme hatte er allerdings bei hohen Flanken und mit diesen Stärken und Schwächen war Junghans als hoffnungsvolles Torhütertalent und mit dem Anspruch, Sepp Maier als Nummer 1 abzulösen, 1977, in meinem Geburtsjahr, von Viktoria Hamburg zu den Bayern gewechselt, doch kam zunächst nicht zum Zug.
Mit mir als Torhüter wird der Junghans zum Althans, sagte Sepp Maier gewitzelt. Seinen Posten, den hätte er quasi niemals hergegeben und ich meine, keiner fängt so gut Enten auf dem Platz wie Sepp Maier. Allerdings muss man sagen, da kam erst ein schwerer Autounfall, der dann seine Karriere beendete.
Und dann kam Junghans zum Zug. 2 Jahre hat er ausharren müssen. Ab 1979 war er dann dran und er bestritt dann 67 Spiele für die Münchner, ehe die ihm Jean-Marie Pfaff vor die Nase setzten. In der Zeit war Junghans aber immerhin 2-mal deutscher Meister geworden und stand 1980 auch im Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft, war als Ersatztorwart bei der EM mit dabei und hat den Titel gewonnen. Zwar ohne Einsatz, aber er ist Europameister.
Junghans wechselte 1982 dann zu Schalke, schaffte mit den Knappen den Aufstieg, schloss sich 1987 Hertha BSC an und wechselte in der Rückrunde 1994 zu Leverkusen, ehe er dann seine Karriere bei Fortuna Köln ausklingen ließ.
Danach arbeitete Junghans als Torwarttrainer bei Fortuna, beim FC, bei Benfica, bei Bilbao, bei Gladbach und bei Bayern. Unter großen Trainern wie Heinkes, Hitzfeld, Mourinho oder auch Bernd Schuster. Und bei Bayern, da wurde er übrigens dann als Torwarttrainer von Sepp Maier eingearbeitet. Also wurde er auch da dessen Nachfolger. Mittlerweile ist Junghans vor allem im Nachwuchsbereich der Bayern tätig.
Bei Junghans ist es so, das ist so einer, wie man ihn bei Franz Beckenbauer eigentlich immer eingeordnet hat, so ein Kaisertreuer. Also ein ganz, ganz unauffälliger, aber ein redlicher Arbeiter. Er kickt jetzt auch immer noch beim Team der Bayern Allstars mit. Ach, und er feiert Geburtstag. Bestimmt haben ganz, ganz viele Weggefährter auch gratuliert heute. Wir sagen auch Happy Birthday, Walter Junghans.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 2 Jahren, am 26. Oktober 2018, da gab es ein historisches Baseballspiel. Ein historisches Spiel, das einige Rekorde brach, unter anderem den des längsten Baseball World Series Games nach Innings und nach Spieldauer.
Spiel 3 der World Series zwischen den LA Dodgers und den Boston Red Sox. Nach 7 Stunden und 20 Minuten gewannen dann die Dodgers mit 3-2.
34 Strikeouts, 18 Innings, 4 mehr als in jedem World Series Game bis dato. 18 Pitcher wurden insgesamt eingesetzt und 46 Spieler standen insgesamt auf dem Feld. Das sind mal die Bestmarken bei diesem Duell.
Dass Max Muncy mit seinem Lead-off-Home-Run im 18. Inning dann letztlich zugunsten der Dodgers entschied und in der Serie auf 1-2 verkürzte.
Ja, allerdings blieb dieser Erfolg dann ein Pyrrhus-Sieg. Das Spiel gewannen die Dodgers, aber sie verloren am Ende. Die Schlacht mit 4-1 entschieden nämlich die Red Sox die World Series letztlich für sich und gewannen den Titel.
Stand jetzt aktuell.
Schauen wir nochmal zurück auf den Samstag. Da hatte Khabib Nurmagomedov seinen letzten Kampf als Ultimate Fighter bestritten, den 29. seiner Karriere, indem er den 29. Sieg feierte gegen Justin Gaethje. Da hatte er sich klar durchgesetzt und im Anschluss unter Tränen seinen Rücktritt erklärt. Sebastian Hackl hat den Fight als Kommentator auf der Zone begleitet und diesen Kampf auch in seinem Hackman MMA Podcast hier auf meinsportpodcast.de noch einmal aufgearbeitet. Mit ihm blicken wir nochmal zurück auf den Fight. Sebastian, wie würdest du diesen Kampf, den Sieg von Khabib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje kurz zusammenfassen?
Ich würde diesen Sieg als eine der besten Leistungen in der UFC-Geschichte titulieren. Niemand schlägt härter, öfter und präziser als Justin Gaethje und Khabib sah sehr gut aus im Stand gegen diesen Ausnahme-Puncher, diesen Ausnahme-Striker. Und in der zweiten Runde war es dann das altgewohnte Spiel. Ich meine, 29. Gegner, 29. Sieg mit Weltklasse-Grappling. Khabib wartet auf den richtigen Zeitpunkt, er holt sich den Takedown, er nimmt den Gegner runter und dann war das einfach Grappling allererster Sahne. Sitzt in der Mount-Position, Head-Arm-Choke funktioniert nicht, versucht den Armbar, funktioniert nicht, Transition in die S-Mount und von dort aus ein Triangle-Choke. Also das war nicht nur Striking, das war nicht nur Grappling, das war auch noch Weltklasse-Jiu-Jitsu. Das war eine runde Leistung und es war im Prinzip dieselbe Strategie wie 28 Mal davor. Ich vergleiche es immer mit Arjen Robben. Du weißt, der täuscht rechts an und geht links vorbei, aber du kannst es trotzdem einfach nicht verhindern.
Der Rücktritt, kam der für Fans und Experten völlig überraschend?
Der Rücktritt kam überraschend für Fans und auch für Experten, ja, auf jeden Fall. Denn es galt immer als Gesetz, dass Abdulmanap Nurmagomedov, der Vater von Khabib Nurmagomedov, dieses Ziel ausgegeben hatte, 30-0 ungeschlagen abtreten. Das war immer der Traum der Familie. Aber in diesem Jahr hat sich eben die Familiensituation nachhaltig verändert, dadurch, dass Abdulmanap Nurmagomedov leider verstorben ist durch Komplikationen im Rahmen einer Corona-Infektion. Und dadurch wurde auch die Kommunikation in der Familie anders. Die Mutter hat sich ausdrücklich gewünscht, dass Habib nicht mehr kämpft ohne den Vater. Und jeder, der Habib kennt, der weiß, Familie, Ehre, Loyalität, das sind Werte, die er ganz, ganz oben ansetzt. Und deswegen gibt es da, glaube ich, auch nichts zu rütteln. Den Wunsch der Mutter respektiert er. Und das war's. 29:0, vielleicht der beste aller Zeiten.
Er wollte diesen Kampf unbedingt, obwohl er sich während der Vorbereitung ja sogar den Fuß gebrochen hatte. Am Ende hat er durchgezogen. Wie kann ein Kämpfer es schaffen, so ein Handicap wegzustecken und am Ende trotzdem so einen souveränen Sieg einzufahren? Was sagt das über Nurmagomedov aus?
Man kann in Worten eigentlich nicht wiedergeben, wie tough man sein muss, wenn du in der härtesten Gewichtsklasse, in der härtesten Liga der Welt gegen einen der härtesten Gegner kämpfen musst und dir in der Vorbereitung den Fuß brichst. Du kannst nicht mehr laufen, du kannst dein Ausdauertraining nicht mehr so machen, wie du es gewohnt bist. Sparring ist schwierig, das Gewicht machen muss enorm schwierig gewesen sein, denn du musst ja viel laufen, um das Wasser zu verlieren. Also da ist er über sich hinausgewachsen, aber dieser Menschenschlag, und das meine ich nur positiv, nicht falsch verstehen, diese Ringer aus Dagestan, das sind so unglaublich disziplinierte Menschen. Also man muss sich das so vorstellen, Abdulmanap Nurmagomedov, der Vater von Habib, hat ihn ja seit dem 3., 4. Lebensjahr als Ringer geformt, hat ihn täglich trainiert und er hat ihm da so eine Mentalität eingepflanzt, die natürlich gepaart mit diesem außergewöhnlichen Talent zu etwas Besonderem geworden ist. Und nochmal, diese Toughness ist großes Kino, ja.
29:0 Siege, nur eine Runde in seiner Karriere, die überhaupt gegen ihn gewertet wurde. Er hat gesagt, ihr müsst mich zur Nummer 1 der Pound-for-Pound-Weltrangliste machen, denn das habe ich verdient. Das hat er in Richtung UFC gesagt. Aktuell steht er in dieser Rangliste auf Rang 2. Ist das aus deiner Sicht eine berechtigte Forderung, die er da stellt? Wo rangiert er denn mit diesen Werten für dich in der ewigen Rangliste der UFC?
Habib Nurmagomedov muss einfach Pound-for-Pound die Nummer 1 sein. Ich meine, er hat noch nie einen Kampf verloren. Man kann diskutieren, ob er mal eine Runde abgegeben hat oder eine Minute hier und da. Aber das war es auch schon. Der Mann hat nicht einmal einen Cut erlitten in seiner UFC-Karriere. John Jones war bisher auf Platz 1, aber der hat eine Niederlage durch Disqualifikation auf dem Konto sozusagen, auch sehr umstritten, aber der hat hier und da schon mal einen knappen Kampf per Punkte gewonnen und auch schon mal einen Cut erlitten, hat auch schon mal böse ausgesehen nach dem Kampf, musste über sich hinauswachsen oder hat hier und da mal auch mal ein, zwei Runden verloren in dem Kampf. Bei Habib ist das völlig anders. Ich meine, wenn man sich seine letzten Opfer, und das meine ich tatsächlich so, wie ich sage, ansieht, Justin Gaethje per Aufgabe besiegt, Conor McGregor per Aufgabe besiegt, Dustin Poirier per Aufgabe besiegt. Ich meine, das sind Weltklasse-Athleten, das sind die besten Männer der besten Division und er hat sie abklopfen lassen, er hat sie abgewürgt, er hat sie bewusstlos gemacht. Ich meine, er hat keine Zweifel offen gelassen und er hat auch kaum Schaden genommen. Ich verstehe überhaupt nicht, was es da zu diskutieren gibt. 29:0, das ist einzigartig in diesem Sport. Und auch wenn es nur ein paar Wochen steht, der Mann tritt momentan als der Mann ab. Er ist Pound for Pound einfach der Beste. Basta.
Gibt es für ihn aus deiner Sicht vielleicht doch noch ein Hintertürchen, dass er doch nochmal zurückkommt? Oder ist das der tatsächliche endgültige Rücktritt?
Abschließend möchte ich nochmal das rausstellen, was ich an Habib explizit so sehr schätze. Und das sind diese Eigenschaften, die ich vorhin angesprochen habe, die in unserer Gesellschaft einfach zunehmend verloren gehen. Familiensinn und diese Loyalität zur Familie. Und wenn er seiner Mutter verspricht, Mama, ich kämpfe nicht mehr, dann macht der das auch. Da bin ich felsenfest überzeugt. Das ist ein Mensch, der sich nicht über monetäre Dinge definiert. Das ist kein Conor McGregor, der auf der Yacht rumfährt und in der Disco Leute anpöbelt. Das macht er nicht. Der ist strenggläubig, der liebt seinen Sport, der wird natürlich weiterhin andere Athleten coachen, trainieren, wird in der Ecke stehen, wird Leute vorbereiten, vielleicht den nächsten großen Star aus Dagestan rausbringen. Aber wenn der seiner Mutter verspricht, beim Grab des Vaters sozusagen, ich kämpfe nicht mehr, dann nehme ich ihn da beim Wort. Da ist Habib ein Ehrenmann. Und wenn es nicht so ist, würde ich mich ganz schwer täuschen.
Danke, Sebastian. Und mehr zu diesem Fight hört ihr in Hackmans MMA-Show hier auf meinsportpodcast.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, natürlich immer im Blick. Und hier sind unsere Tipps zum heutigen Tag.
Vor allen Dingen haben wir ziemlich viel Fußball zu bieten. Ja. Bundesliga habt ihr schon gehört, Leverkusen gegen Augsburg spielt da zum Beispiel heute.
Dann haben wir die Premier League, 6. Spieltag, Burnley gegen Tottenham Hotspur.
In der Primera Division spielen am 7. Spieltag Levante und Celta Vigo gegeneinander.
Serie A, da gibt's den 5. Spieltag, fettes Spiel, AC Mailand gegen den AS Rom.
Und dann haben wir natürlich auch noch Basketball zu bieten. Hakro Merlins Crailsheim gegen Bayern München. Ihr wisst, Pokal ist angesagt in Deutschland, im deutschen Basketball.
Und es wird ein bisschen Rad gefahren, ne? Da haben wir auch eine ganze Menge noch zu vermelden. Die sind ja unermüdlich und die Spitzenteams sind alle mit am Start.
Ja, die Vuelta, die fährt ja weiter und da hat gestern Primoz Roglic bei der ersten Bergankunft das rote Trikot bei der Vuelta verloren an Richard Carapaz.
Und es wird weiter eifrig Tennis gespielt.
Genau, nach dem Doubleheader in Köln geht's weiter. Der Doubleheader, der ja von Alex Zverev dominiert wurde, das muss man ja wirklich so sagen. Auch das zweite Turnier der Bet 1 Hulks hat er für sich entschieden. 6-2, 6-1 gestern Abend im Finale gegen den Argentinier Schwarzmann. Erste Bank Open in Wien und die Astana Open in Kasachstan finden statt.
Also da ist zum Beispiel unser deutscher Yannick Hanfmann mit dabei. Bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wenn es jetzt so bei euch so gegen 9:30, 10:10 ist, da spielt er gerade.
Also unbedingt mal reingucken. Wir sind auf jeden Fall für heute fertig. Irgendwas von diesen Themen, die wir eben aufgeworfen haben, wird dann morgen sicher Tagesgespräch sein und damit natürlich auch dann Thema hier bei uns bei Stand Jetzt sein.
Wir freuen uns ja auch schon ein bisschen auf euch. Ab 7.07 Uhr sind wir sehr gerne dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Sagt uns auch gerne eure Meinung, schreibt eine kleine Bewertung bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, Malte, Käffchen, los geht's.
Jo!
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.